Hätte, aber genauso lieb. Okay. Haben wir noch Fragen zu gestern, ehe wir zu den zwei Themen von heute kommen? Ja, Uwe.
Die moralische Vorbedingung des Forschens ist der Gehorsam.
Jawohl.
Gott hat der Mensch über die Erde gesetzt, bevor er gefallen hat.
Nein, er hat ihn seinem Willen untertan gemacht. Und im Untertan sein unter dem Willen Gottes hat er Macht. Nimm dich, du bist eines der besten Beispiele, die ich hier anführen kann. Wenn du jetzt so unter uns sitzt oder da unten auf der Seestraße entlang spazierst, dann kümmert sich doch kein Autofahrer von dem Uwe, der da im Zivil umherläuft. Jetzt stell dir vor, du erscheinst in Uniform da unten und spazierst. Du, das ist phänomenal. Was psychologisch in Autofahrern vor sich geht, wenn sie dich in der Uniform sehen. Machst du so ein grimmiges Gesicht, dass du deswegen so viel Autorität ausstrahlst und Angst verbreitest? Nein. Die vom Staat dir verliehene Autorität, unter die du dich stellst, in die du dich hineinstellst, gibt dir wiederum die Vollmacht. Und guck, so ist das mit uns. Sobald ich die Autorität Gottes bejahe, habe ich die moralische Voraussetzung zum Herrschen. Nimm die Ehe, da vorne sitzt ja so ein Ehepaar. Die Frau sei untertan ihrem Mann. Die Hierarchie, Gott, Christus, der Mann, die Frau. Der Peter hat genau so viel Autorität für die Bianca, wie er göttliche Autorität anerkennt. Autorität ist nichts, was in dir liegt. Du hast jetzt keine polizeiliche Autorität. Jawohl. Und das ist die moralische Vorbedingung. Das heißt, es muss in uns drin etwas geschehen, damit wir herrschen können. Was muss geschehen? Gehorsam. Jeder, der Kinderstunden macht, kann das sehen. Undisziplinierte Kinderstunden haben in den allermeisten Fällen ihre Ursache in einem undisziplinierten Leben dessen, der vor den Kindern steht. Ja, also moralische Folgen. Okay? Noch etwas? Vielleicht eine der krassesten Ableitungen für uns heute, für mich heute. Wir haben dort an der Stelle gesagt, wir sind bestimmt zum Beispiel zum Herrschen über die Natur in uns. Wir haben Begierde, Lüste und so weiter genannt. Jeder von uns weiß, das schaffe ich in eigener Macht einfach nicht. Und in dem Maße, wie ich die Herrschaft Christi in meinem Leben bejahe, das heißt, mich im Gehorsam unterstellen. In dem Maße habe ich Freiheit zu herrschen. Das ist ein ganz großes Geheimnis, das man immer wieder im Alltag neu durchexerzieren muss. Sonst noch irgendetwas zu gestern? Nee. Dann zum letzten Mal die Frage, wer bin ich, die uns in diesen Tagen beschäftigt hat. Und glaubt bloß nicht, dass die Aspekte, die wir betrachtet haben, alle wären. Wenn die Kurzbibelschule 14 Tage dauern würde, dann hätten wir genauso noch einmal so viele Themen für die nächste Woche zur Verfügung. Wer bin ich? Wir haben gesagt, wir fragen nicht Psychologie, die zwar den Menschen meint, erforscht zu haben, sondern wir fragen den, der ihn geschaffen hat. Und das ist Gott. Das erste Unterthema, das wir heute miteinander betrachten wollen, ist ein sehr demütigendes. Meine Fehler. Meine Fehler. Hast du Fehler? Ich meine jetzt nicht jene Fehler, die wir heute Morgen mit Pinsel und Farbstift und weiß ich was versucht haben zu retuschieren. Ich meine nicht jene Fehler, die wir mit besonderen Tricks von Kleidung versuchen auszugleichen und zu überdecken. Darüber haben wir uns schon ausgesprochen. Wir sind nicht beim Thema Körper. Das war gestern, vorher. Wir sind bei jenen Fehlern, die wir machen. Mache ich Fehler? Wie verstehe ich Fehler, die ich mache? Jetzt habe ich das ein bisschen harmlos formuliert. Die Bibel sagt dem Sünden. Aha. Merken wir, was wir jetzt bereits vollzogen haben. Wer bin ich? Wie schnell sagen wir, ja, ich habe Fehler gemacht. Schauen wir einen Augenblick nach oben. Was sagt Gott, dass ich gemacht habe? Gesündigt. Merken wir, wie wir schon in unseren Vokabeln eine Horizontalformulierung angenommen haben, bei der wir ein bisschen besser wegkommen. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir die Schau Gottes für meine Fehler in uns aufnehmen. Und die Schau Gottes für einen Fehler, den ich gemacht habe, heißt Sünde. Du hast gesündigt. Ich habe doch bloß heute Morgen das Gute Morgen nicht erwidert, dass Klaus mir Guten Morgen sagte. Und dann, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Klaus nicht den Gruß erwidert. Was sagt Gott? Das gesündigt. Das ist doch zu hart. Soll ich das nachweisen? Was sagt die Bibel in Galater 5, 22? Die Frucht des Geistes ist Freundlichkeit. Ach so. Längstens jetzt wird klar. Mein Fehler. Das ist Sünde. Also, wir werden heute Morgen über unsere Sünde zu sprechen haben, über meine Sünde. Ich lasse das trotzdem als Überschrift, meine Fehler. Wisst ihr, wir nehmen weniger Abstand, wenn wir das so nennen dürfen.
Ganz kurz mal eine Frage, Fehler in anderen Bereichen, zum Beispiel in mathematischen oder was falsch gekocht haben und so weiter.
Die meine ich jetzt, wenn wir im theologischen Bereich arbeiten, natürlich nicht. Mhm. Ja, das ist klar. Das ist klar. Das Wort Fehler hat in unserem Sprachgebrauch durchaus seine Berechtigung. Aber hier, wo wir mit unserem geistlichen Leben beschäftigt sind, im theologischen Bereich natürlich nicht. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ich sündige? Schlagen wir Römer 7 auf. Römer 7, 17, 14. Wir wissen, das Gesetz ist geistlich. Ich aber bin fleischlich. Ist das nicht großartig? Jetzt wissen wir, was wir mit fleischlich zu verstehen haben. Welche Bedeutung von Fleisch ist hier gemeint? Gabi? Meine gefallene Natur. Mein alter Mensch. Ich bin fleischlich. Ich bin sündig.
Wo schon?
Römer 7, 14, 15, denn ich weiß nicht, was ich tue. Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. So ich aber das tue, was ich nicht will, dann gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wer sündigt? Die Sünde, die in mir wohnt. Ach so, dann habe ich ja Entschuldigung, da bin ich es also doch nicht. Hätten wir nicht die Stunde über Fleisch gehabt, dann könnte uns ein solcher Gedanke kommen. Aber wir haben biblische Begriffe studiert und da haben wir gelernt, die dritte Bedeutung von Fleisch ist meine sündige Natur, die Sünde in mir. Das ist mein Fleisch, nicht Kiloware. Das Aktivwerden der Sünde. Wer sündigt, wenn ich sündige? Meine Sünde, mein Ich, mein Fleisch. Ich sündige. Wie kommt die Sünde in mir dazu, zu sündigen? Das ist die große Frage. Die Sünde in mir ist ja ein Zustand, eine Natur, haben wir gesagt gestern, ein Wesen, eine Haltung. Das ist ja noch keine Handlung. Ich habe noch gar nichts begangen. Denken wir an den Embryo, gerade eine Stunde alt, gezeugt von meinen Eltern. Psalm 51, 7 sagten wir. Und ein Sünder ist da. Dieser Sünder tut noch nichts, aber er ist ein Sünder. 100%. Kein guter Kern in ihm. Absolut durch und durch sündig, ewig verloren, ewig verdammt. Aber er hat noch nichts getan. Wie kommt denn die Sünde in diesem Menschen, in mir dazu, zu sündigen?
Durch die Erbsünde. Ne?
Nein, das ist meine Haltung, das ist mein Zustand, das ist mein Charakter. Lass mich mal mit einem Beispiel beschreiben. Die Mutti sagt dem Dreijährigen, der in der Küche rumläuft, angeschaltete Herdplatte, Ranfeld heiß, sagt, Junge, fass nicht mit deinen Händchen da drauf. Okay. Junge hat verstanden. Alles klar. Mutti ist draußen. Weg den Junge, trippelt nicht zum Herd. Ich spreche nicht von Mädchen, die sind geworden. Was sagt er? Oder was denkt er, wenn wir uns in ihn hineinlegen? Das möchte ich doch mal wissen. Streckt seine Hand, nimmt sie wieder zurück. Darf nicht. Ihr sollt mal zugucken, wie solche Kinder das ausprobieren. Und dann, irgendwann, kommt die Hand drauf. Darf ich sagen, wahrscheinlich hätte der Junge seine Hand nie auf die Platte gelegt, wenn nicht die Mutti gesagt hätte. Das sollst du. Da steht so ein schönes Schild im Park, Rasen betreten verboten. Eine Schulklasse wird vom Lehrer durch den Park geführt. Wisst ihr, was die Jungs machen? Absichtlich. Warum tun sie das? Das Gesetz reizt sie, das Gesetz zu übertreten. Was meint ihr, wie viele Geisterfahrer auf unseren Autobahnen fahren? Nur, weil am Stammtisch die Wette abgeschlossen worden ist, das werde ich mal probieren und schaffen bis zur nächsten Ausfahrt. Jawohl. Jawohl. Leider. Leider. Jawohl. Weil das Gesetz etwas sagt, werde ich beweisen, das hilft nicht. Soll ich euch was ganz Trauriges sagen? Von mir? Ich habe noch zu einer Zeit Abi gemacht, wo es sehr streng zuging. Wer bei Betrügen erwischt wurde, flog unbarmherzig raus. Unbarmherzig. Und die Kontrollen waren dermaßen scharf, dass man normalerweise überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, das zu tun. Bis hin zur Toilette. Kontrolle. Da keine Möglichkeit. Weil das Gesetz so scharf war, habe ich der ganzen Klasse bewiesen, es ist möglich. Wie doof kann man sein. Habe einen Diktionär mitgenommen und habe den Diktionär offensichtlich gebraucht, um klarzustellen, die können doch sagen, was sie wollen. Wenn ich das machen will, dann werde ich das machen. Ich hätte es nicht nötig. Ja. Ich wollte nur der Klasse und mir beweisen, auf das Gesetz. Wisst ihr, dass das Gesetz uns reizt zum Sündigen? Was macht die Sünde aktiv? Das Gesetz. Bitte, ihr habt Römer 7 aufgeschlagen. Das steht da, das sind nicht meine Worte. Ich habe nur erst durch Beispiele euch versucht klarzumachen, wie das im Alltag aussieht. Nehmt Römer 7, Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durch das Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Und jetzt, passt auf. Da nahm die Sünde Anlass am Gebot und erregte in mir allerlei jede Lust. Ohne das Gesetz war die Sünde tot. Vorsicht, was könnten wir jetzt sagen? Das Gesetz ist schuld. Moment mal, da ist eine Höhle, dunkel, du hast eine Taschenfunzel und gehst in die Höhle hinein, leuchtest mal ganz hinten hin und da sitzt ein Löwe. Schafft dein Lichtstrahl den Löwen dort hinten? Nö, der liegt schon da. Dein Lichtstrahl weckt ihn nur und zeigt, dass er da ist und bringt ihn in Aktion. Was macht das Gesetz? Das Gesetz schafft nicht die Sünde in mir. Aber das Gesetz weckt die Sünde. Und jetzt wird mir plötzlich bewusst, halt mal, ich bin ein Sünder. Wer hat mir das gesagt? Das Gesetz. Das Gesetz hat nicht die Sünde in mir geschaffen. Die war schon da. Die, der Lichtstrahl meiner Taschenlampe schafft doch nicht einen Löwen dort an, in der Höhle. Aber mein Lichtstrahl weckt den Löwen, der dort ist. Und so hat das Gesetz die Wirkung. Es macht die Sünde in mir wirksam und sie wird mir bewusst. Darf ich sagen, dann ist doch das Gesetz etwas Großartiges. Wir haben jetzt nicht Zeit, die Rolle des Gesetzes hier miteinander zu studieren. Aber ich will euch nur noch einen Vers zeigen und dann werdet ihr schnell dankbar sein für das Gesetz. Galater. Galater Kapitel 3. Vers 21, da steht 19 die Frage, was soll das Gesetz? Es ist hinzugekommen, um der Sünden willen. Also warum hat Gott das Gesetz gegeben? Um mir klar zu machen, dass ich ein Sünder bin, denn wenn ich das nicht erkenne, dann kann ich nicht gerettet werden. Was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünden willen. Vers 21. Wie ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Wenn aber ein Gesetz gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, dann käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz. Das Gesetz kann mich nicht befreien von der Sünde. Im Gegenteil, das Gesetz muss sein Urteil sprechen über meine Sünde. Was ist denn der Sinn des Gesetzes? Vers 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus. Hier steht das griechische Wort Pädagoge. Das Gesetz ist unser Pädagoge gewesen. Der Pädagoge im Altertum bei den Griechen war nicht etwa der Lehrer. Der Pädagoge im Altertum war ein ganz besonderer Sklave. Der hatte keine andere Aufgabe, als am Morgen, wenn Herrensöhnchen zu zur Schule musste, musste er ihm den Schulranzen tragen und ihn begleiten und dafür sorgen, dass er das Söhnchen seines Herrn auch gut in die Schule ankam. Und dann lumperte er auf den Gassen rum, auf dem Marktplatz und so weiter und wartete, bis wieder Zeit war, Herrn Söhnchen abzuholen. Und dann hat er es wieder abgeholt, nach Hause begleitet. Das war der Pädagoge. So hieß dieser Sklave. Was macht das Gesetz? Das Gesetz ist unser Pädagoge zu Christus hin. Wenn wir nicht durch das Gesetz zum Sünder gestempelt worden wären, hätte keiner von uns sich bekehrt. Was dürfen wir dem Gesetz dankbar sein? Das ist die Rolle des Gesetzes. Und deshalb, wenn wir darüber sprechen, das Aktivwerden der Sünde, dann müssen wir sagen, das Gesetz lässt die Sünde aktiv werden. Jetzt erkenne ich plötzlich, Mensch, was bin ich für ein erbärmlicher Kerl? Weil, weil, weil. Zweitens, wie kommt die Sünde in mir zum Sündigen? Durch die Versuchung. Durch die Versuchung. Versuchung ist keine Sünde. Dann hätte der Herr Jesus gesündigt. Wie oft ist der Herr versucht worden? Versuchung ist nicht Sünde. Gestern haben wir gesagt, wenn wir viel Not, viel Kampf erleben, heiße Versuchungen kennen, dann sollen wir uns freuen, sagt der Jakobus, weil das ein Zeichen dafür ist, dass wir dem Teufel was wert sind. Was bedeutet? Wenn Friedhofsruhe herrscht, wenn es uns zu gut geht, dann stimmt etwas nicht. Denn dann hat der Teufel kein Interesse an uns. Versuchung, was ist Versuchung? Ihr kennt die vielfältigen Bedeutungen oder Verse in der Bibel über Versuchung. Schweizerdeutsch, ich versuche die Suppe, sagt die Köchin. Können die Norddeutschen überhaupt nicht verstehen, die Schwaben vielleicht noch. Ich versuche die Suppe. Was heißt das? Ich probiere, ich teste, ich prüfe. Ich prüfe die Suppe. Denk mal an das Hinschreiben. Du hast versucht, die, die an mich glauben und so weiter. Das heißt, du hast geprüft. Da steht in der Bibel, und Gott versuchte Abraham. Und Gott versuchte Hiskia. Und dann stehen im Fragekasten immer die Fragen, aber im Jakobusbrief steht, ob Gott versucht niemanden. Wir beten, führe uns nicht in Versuchung. Wie kann denn Gott versuchen? Was ist die Bedeutung von Versuchen in diesem Kontext? Prüfen. Darf Gott uns prüfen? Aber sicher. Die zweite Bedeutung von Versuchen ist vom Ziel abbringen. Vom Ziel abbringen. Jemand zum Schielen veranlassen. Ich guck weg. Und wenn jetzt der Versucher, personifiziert der Satan, versucht, dann ist das kein Prüfen mehr, sondern das ist ein vom Ziel abbringen. Gibt es noch eine dritte Bedeutung von Versuchung? Das haben wir etwa im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Und wenn ihr dort das andere Evangelium nehmt, dann steht, wenn Krieg und Verfolgung sich erhebt, fallen sie ab. Versuchung. In der Bibel wird auch gebraucht, in der Apostelgeschichte haben wir zwei Stellen darüber, da übersetzen die meisten Übersetzer bereits mit Verfolgen. Aber im Griechischen genau das gleiche Wort. Also haben wir für das Wort Versuchen drei Bedeutungen. Einmal prüfen. In dieser Bedeutung wird es fast immer von Gott angewandt oder aber von der Gemeinde, vom Gemeindeältesten, die Gemeindeglieder zu prüfen hat. Dann die zweite Bedeutung vom Ziel abbringen, das ist die Bedeutung, die natürlich vom Teufel angewandt wird, denn er ist ja der Gegenspieler Gottes, er hat kein Interesse, dass wir das Ziel erreichen. Und dann noch eine dritte Bedeutung, verfolgen, Krieg. Diejenigen von euch, die Luther-Bibelleser sind, kennen das Wort Anfechtung noch. Das gibt es nur in der Luther-Bibel, keiner anderen Übersetzung. Anfechtung ist im Griechischen haargenau das gleiche Wort wie versuchen. Es gibt keine Erklärung, warum Luther an etwa 10 Stellen des Neuen Testamentes Anfechtung gesagt hat, anstatt Versuchung. Ich will euch ein ganz klassisches Beispiel von ihm, von Luther, zeigen. Schlagt einmal Matthäus 26 auf. Matthäus 26, 41. Und vergleicht das mit Markus 14, 38. Markus 14, 38. Das können nur diejenigen machen, die Lutherbibel haben. Matthäus 26, 41. Wer liest?
Wartet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung
fallt. Okay, Markus 14, 38. Wer liest?
Im Schlafen von
Arbeit. So, was steht dann in 14, 38? Hat die Schlachter den gleichen Fehler gemacht. Okay. Was steht in Markus 14, 38? Könnt ihr sehen, der Kontext ist beide Mal genau die gleiche Aussage. Das eine Mal übersetzt Luther Anfechtung, das andere Mal Versuchung. Nun, es ist schön, wenn man sich nicht wiederholt mit dem gleichen Ausdruck. Nur wir müssen aufpassen, dass wir dem Wort Anfechtung nicht was anderes beilegen als dem Wort Versuchung. Deshalb habe ich das. Genau das Gleiche. Okay? Klaus.
Kannst du gerade mal für Verfolgen und Krieg da, in Bezug auf Versuchung eine Bibelstelle sagen?
Von Verfolgung?
Ja.
Okay. Apostelgeschichte 20, 19. Und sehr schön diese Doppelbedeutung, Lukas 8, 13, was wir neulich in der stillen Zeit ja hatten, und Matthäus 13, 21. Bei Matthäus steht dann Verfolgung und Krieg. Okay. Nun gibt es ja zwei Arten von Versuchung, vom Ziel abbringen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Zwei Arten der Versuchung, eine positive und eine negative. Es gibt die Versuchung durch ein tolles Angebot und es gibt die Versuchung hinein in die Sünde. Beide haben das gleiche Ziel, uns von dem Ziel Gottes abzubringen. Luther hat die Versuchung Versuchung von rechts und links genannt. Und ihr versteht natürlich in unserer heutigen Zeit in Deutschland, kann ich nicht von der Kanzel von der Versuchung von rechts und von links reden. Und so habe ich es so formuliert, positive Versuchung, negative Versuchung. Da haben wir in den Richtern, im Richterbuch, ein ganz tolles Beispiel für die positive Versuchung. Richter 9, das ist die Fabel des Jotam. Schlagt mal nicht auf, ich will mal eure Bibelkunde testen. Was ist der Inhalt der berühmten Fabel des Jotam? Das ist eine ganz berühmte Fabel. Peter.
Das sind die Bäume des Waldes. Die wollen also einen Herrscher haben.
Jawohl. Die Bäume wollen einen König über sich. Was machen die?
Gehen also erst zum Olivbaum und sagen...
Okay, Olivbaum, sei du unser König. Und was sagt er?
Er sagt, was soll ich mit meiner Luft erheben und meine Fettigkeit nicht mehr verlieren?
Soll ich meine Fettigkeit verlieren, um euer König zu sein? Ich habe eine andere Bestimmung, liebe Leute. Ich kann nicht euer König sein. Dann?
Dann laufen sie zum...
zum Weinstock?
Genau, zum Weinstock.
Und dann sagt der Weinstock, liebe Leute, geht nicht. Ich habe eine andere Bestimmung. Dann laufen sie zum Feigenbaum noch zu ihm. Jawohl. Und dann sagt der Feigenbaum das Gleiche, ich habe eine andere Bestimmung, ich kann nicht. Da kommen sie zum Dornbusch. Und der macht einen Luftsprung. Sagt, ich, euer König, prima, alle mal her. Und dann rischt er sie mit seinen Dornen. Der hat ja nichts zu verlieren. Da kommt ein junger Mann in die Bibelschule, 28, zwei Meistertitel in der Tasche, Metzgermeister und Wurstermeister. Hat in einer der größten Fleischereien in Duisburg gearbeitet. Das Ehepaar, die Inhaber sind kinderlos. Der Junge ist ein prima Kerl, das war so ein 120 Kilo Kerl. Wir waren gerade am Bauen in der Bibelschule, wenn wir einen Kran brauchten, dann haben wir immer den Jürgen gerufen, komm her. Das gab keine Last, die er nicht wegtrug. Wir haben gestaunt. Bloß das Bibelschulessen hat ihm nicht genügt, wir gingen jeden Tag zum Metzger runter und kaufte dort noch rohes Fleisch, weil er das gewohnt war. Und so brauchte er dann jeden Tag seine Portion Rohfleisch, um leben zu können. Ja, Met. Ja. Das Roh. Ja. Vor allem, der Jürgen hat folgendes Zeugnis in der Öffentlichkeit erzählt. Als er im Vorsommer den Ruf in die Bibelschule hörte und dem Meister sagte, er wird im Herbst ihn verlassen, haben die Meistersleute ihn zum Kaffee eingeladen. Und haben gesagt, Jürgen, wir haben dich im Laufe der Jahre lieb gewonnen, wir haben keine Kinder. Wir haben eigentlich bei uns beschlossen, dir unsere Wurst, unsere Fleischerei zu vererben. Du kannst eine der größten Fleischereien Duisburgs geschenkt bekommen. Könnt ihr die Versuchung sehen? Und der Jürgen hat ihnen klipp und klar gesagt, vielen Dank, aber ich gehe. Das war nicht so ganz einfach für ihn. Aber er ist ein tüchtiger Missionar geworden in Guinea. Gott hat ihn ganz mächtig gebraucht. Und wir haben oft in der Schule gestaunt über diesen Mann. Der Preis, den er bezahlt hat, hat bewiesen, wie zielstrebig er ist. Und so war sein Zeugnis. Man hat ihn gerne mitgenommen, in Freizeiten hat man ihn gerne eingespannt, ein Zeugnis zu geben, weil sein Zeugnis ankam. Das hatte Fleisch und Blut. Da war was drin. Wir brauchen jene Negativversuchungen jetzt nicht groß ausmalen, das sind die, die wir alle Tage kennen. Das sind die Knüppel, die wir zwischen die Beine geschmissen bekommen, damit wir unser Ziel nicht erreichen sollen. Versuchen. Was will Versuchung? Wollen wir von gestern her noch einmal wiederholen? Was sind die Schritte der Versuchung? Erster Schritt, uns vom Herrn wegziehen. Zweitens, uns gegen den Herrn zu programmieren. Und drittens, die Ich-Herrschaft anzutreten. Das zu tun, was ich will. Ich meine, dass ich das tue, was ich will. In Wirklichkeit muss ich das tun, was er, der Teufel, ich bin ja ein armer Sklave geworden. Also was will die Versuchung? Die Versuchung will mich vom Herrn wegziehen, will mich zur Selbsthilfe ermutigen. Hört mal den Teufel. Steig herab vom Kreuz und hilf dir selbst. Was soll auf dem Thron seines Lebens? Sein Ich. Wen hat er auf dem Thron? Vater? Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Kannst du sehen, was Versuchung ist? Versuchung ist der Angriff Satans auf uns, wenn wir unter dem Gehorsam Gottes stehen, uns zur Selbsthilfe, zur Eigenherrschaft, zur Selbstbestimmung zu verführen. Wann habe ich gesündigt? Wenn meine Sünde in mir sich ausleben kann. Wann habe ich gesündigt? Wenn ich auf dem Thron bin, dann habe ich gesündigt. Der Teufel will bei uns Gläubigen nichts anderes als die Herrschaft Christi stürzen, indem er mich ermutigt, die Zügel selber in die Hand zu nehmen. Was immer dann die äußeren Umstände sind, dass er sich dabei natürlich verstellt, dass er uns was ganz anderes vorgaukelt, das haben wir hoffentlich in der Zwischenzeit längst begriffen. Ein jeder, sagt Jakobus 1,14, wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Und wenn die Lust empfangen hat, mein Ja, wenn ich mich eingeschaltet habe, wenn die Lust empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde. In der Kinderstunde habe ich den Kindern immer versucht, das so klar zu machen. Ich sage, guck mal, da steht der Teufel an der Tür und klopft. Wer geht an die Tür? Wenn du gehst, kriegst du die Tür nicht mehr zu. Weil der Teufel einen Fuß dazwischen hält. Schick den Herrn an die Tür. Die wird wieder zu sein. Und der Teufel geht. Ein jeder wird versucht von seiner eigenen Lust. Wir werden es nicht schaffen. Du hast es viele Male probiert. Du bist elend. Es braucht. Warum versuchst du es wieder? Nach diesem Studium weißt du ganz genau, es gibt keine Möglichkeit. Der stärkste Verbündete des Teufels ist ja in mir. Das ist ja mein Ich, das ist ja meine sündige Natur. Ich habe direkt eine ständige Neigung zum Sündigen. Der Teufel braucht sich ja gar nicht groß anstrengen. Er braucht nur Verbindung zu bekommen zu meinem Ich. Und wenn er die hat, dann hat er schon gewonnen. Wann haben wir gesagt, ist Eva gefallen? Die ist nicht erst gefallen, als sie abbiss von der Frucht. Die ist da gefallen, wo sie mit ihrem Ich Verbindung hatte mit dem Teufel. Die Emanzipation, das Los. Lösen von Gott. Das ist die Versuchung. Wie wird Sünde in mir aktiv? Durch Sündigen. Durch das Gesetz und durch die Versuchung. Und hier habt ihr noch zwei Bibelstellen zur Hilfe. Wir könnten jetzt natürlich die Frage anschneiden, wie begegnen wir der Versuchung? Und das gebe ich als Anregung weiter. Ihr findet diese Anregung auf Seite 64 unten, allerdings ohne Hilfe. Die müsst ihr selber erarbeiten. Aber wenn ihr nun im Hauskreis oder in der Jugendstunde über dieses Thema sprecht, dann habt ihr auf Seite 64 habt ihr ein paar Tipps, wie begegne ich der Versuchung. Meine Fehler. Wir wollen die jetzt ein bisschen näher betrachten, nach der Pause. Die Sünden, es geht also nicht mehr um die Sünde, sondern um die Sünden, also meine Fehler. Nur, wir bleiben jetzt beim biblischen Ausdruck und lassen unsere menschliche Verniedlichung von Sünden, nämlich Fehler, und sagen mit der Bibel Sünden, meine Sünden. Was sagt die Bibel über meine Sünden? Nun, gehen wir einmal an den Anfang der Bibel, wo das erste Mal das Wort Sünde steht. Schlag das auf in 1. Mose 4, 7. Da wird es von Gott gebraucht. Das erste Mal, dass Sünde in der Bibel steht. 1. Mose 4, 7. Wir wollen also uns jetzt zunächst einmal mit verschiedenen Ausdrücken, die die Bibel für meine Sünden gebraucht, beschäftigen. Da sagt Gott zu Kain, warum ergrimmst du, warum verstellst du dein Gesicht? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, bist du angenehm. Bist du nicht fromm? Die Sünde ruht vor der Tür. Nach dir verlangt sie. Du aber herrsche über sie. Die Sünde, im Sinne von Sünden natürlich gemeint, die Sünde ruht vor deiner Tür. Das hebräische Wort hier meint Zielverfehlung. Zielverfehlung. Die Zielverfehlung ruht vor deiner Tür. Was ist das für ein gewaltiger Ausdruck? Kein, pass auf. Ein falsches Ziel lauert vor deiner Türe und will sich dir zeigen. Ein falsches Ziel. Wir wissen, dass Kain sich nicht warnen lässt. Er geht den Weg. Und in Vers 13 habt ihr das zweite Mal das Wort Sünde. Kain sprach zu dem Herrn, das war schon nach dem Mord, meine Sünde ist größer. Da sagt er nicht mehr meine Zielverfehlung. Denn er ist ja schon losgegangen. Da sagt er meine Abbiegung. Meine Abbiegung. Jetzt denkt mal an ein ganz einfaches Beispiel, was im Alltag so viele Male passiert in der Bundesrepublik. Ich steige in München in IC heute Mittag. Dieser IC fährt nach Hamburg. Ich muss in Bebra umsteigen. Früher gab es einen direkten bis zu uns. Aber ich musste in München in den richtigen Wagen steigen. Der wurde dann in Altenbeken umgehängt. Und da kam ich zu Hause an. Nun, wenn ich im falschen Wagen saß, fuhr ich ja von München bis Altenbeken auf der gleichen Schiene. Nur der Schaffner, der vorbeikam, hat mir was gesagt. Er sagte, Sie wissen, dass Sie spätestens in Altenbeken umsteigen müssen, denn dieser Wagen fährt nicht nach Detmold-Osnabrück. Danke. Zielverfehlung. Ihr ruht vor meiner Tür. Ich soll herrschen. Ich soll dran denken. Okay, in Altenbeken steige ich nicht um. Ich lande dann irgendwo Richtung Hannover, Celle, Hamburg, geht es dann rauf. Und irgendwann schaue ich mal durchs Fenster. Meine Abbiegung ist zu groß. Ich bin ja schon in Hannover. Ich komme gar nicht mehr nach Detmold. Könnt ihr sehen, wie die Entwicklung der Sünde in diesen zwei Worten auf ganz großartige Weise dargestellt wird. Ihr würdet genau das Gleiche sagen. Wie fängt die Sünde fast immer an? Ganz klein. Denkt mal an David. Da steht er oben auf der Zinne, sieht eine schöne Frau. Das ist doch nicht verboten. Es ist nur verboten, sie zu holen. Und David wusste, das ist eine verheiratete Frau. Also längstens da hätte er stoppen können. Nein, er geht weiter. Und er geht weiter. Und er geht weiter. Bis zu dem Mord. Meine Abbiegung ist zu groß. Das ist Sünde. Machen wir 5 Minuten Pause.